Bis 2045 will Deutschland klimaneutral werden. Und für diese Energiewende braucht es Rohstoffe. Was, wenn der Preis dafür Menschenrechte sind? Heute am ARD-Thementag Unsere Erde blicken wir mit dem Regisseur und Filmemacher Daniel Harrich nach Aserbaidschan. Denn dort gibt es das, was Deutschland dringend braucht. Wichtige und seltene Rohstoffe. Und darum sprechen wir bei 11KM heute über das Dilemma zwischen demokratischen Werten und wirtschaftlicher Abhängigkeit. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 6. März. Hallo Daniel. Daniel, nimm uns mit, wo sind wir?
Wir sind in Baku, in dieser Glitzer- und Glanzstadt und gehen auf diese Bergbaukonferenz. Also eine Konferenz, wo sich Politik und Wirtschaftsvertreter treffen, um die Zukunft des Bergbaus im Kaukasus zu sprechen. Bei der Geomining Baku, bei der ersten Bergbaukonferenz in der Geschichte von Aserbaidschan, ging es darum letztendlich, dass die Regierung zeigen will, hey, wir, ein Land, das ihr eigentlich als Rohstoffland in Bezug auf Öl und Gas kennt, können euch jetzt die kritischen Rohstoffe anbieten, die ihr, also wir Europäer, die Nordamerikaner, für unsere Energiewende brauchen. Das Land kennt die Positionierung als Rohstoffmacht für Machtpolitik aus der Vergangenheit sehr gut, weil sie viel Öl und Gas eben auch haben und das immer schon sehr politisch eingesetzt haben. Und da haben sie sich einfach ganz offensichtlich neu aufgestellt und gesagt, naja, lass uns doch dasselbe für die Zukunft machen, wenn Öl und Gas nicht mehr so wichtig ist. Sind wir dann eine Macht auf kritischen Rohstoffen?
Du sagst kritische Rohstoffe. Was meinst du damit?
Wir sprechen hier über Kupfer, über Kobalt, Lithium, diese ganzen letztendlich kritischen Rohstoffe, die wir für unsere Energiewende brauchen, die wir für jedes Auto, jedes Windrad, jedes Handy, jedes Mikrofon, das ich gerade spreche, brauchen. Wir erleben seit Jahren einen Rohstoffboom oder einen Bedarfsboom rund um die Welt, getrieben durch eben den Wandel zu Erneuerbaren und der Abspeicherung dieser Stromquellen, vor allem eben aber auch für die Elektromobilität, für die ganzen E-Autos.
Aserbaidschan und Armenien, die Nachbarländer, stecken in einem jahrzehntelangen Konflikt.
In der Auseinandersetzung um die Krisenregion Bergkarabach im Südkaukasus.
Großer Streitpunkt ist die Region Bergkarabach, wo zuletzt überwiegend Armenier lebten. Der Konflikt gipfelte dann im Herbst vergangenen Jahres darin, dass Aserbaidschan die dort lebenden Armenier militärisch vertrieben hat.
Wer noch Benzin hat und ein Auto, fährt selbst oder hilft anderen, rauszukommen aus Bergkarabach. 6.500 Menschen sollen bis heute Abend in Richtung Armenien geflohen sein. Es sieht aus wie ein Exodus. Gut möglich, dass die jahrhundertelange armenische Besiedlung von Bergkarabach damit Geschichte ist.
Haben wir auch bei 11KM drüber gesprochen. In einer Folge, die den Konflikt aus Sicht der vertriebenen Armenier zeigt und einer aus der Sicht der Aserbaidschaner. Die sagen, wir ziehen ja nur in das Land unserer Großeltern zurück. Die Links findet ihr in den Shownotes. International gab es viel Kritik an dem Vorgehen der Aserbaidschaner. Wie passt das dazu, dass da jetzt diese Bergbaukonferenz abgehalten wird?
Da ging es um die Ressourcen, die wirtschaftlichen Ressourcen Aserbaidschans und in der ganzen Region. Und da konnte man schon sehen, dass eben besonders Bergkarabach ganz große Vorkommnisse seltener oder kritischer Rohstoffe haben. Seltene Erden, Kupfer, Kobalt etc.
Das bedeutet, du denkst, die Vertreibung der Armenier aus Bergkarabach durch die Aserbaidschaner, die hat mit Rohstoffen zu tun?
Naja, wenige Wochen nach diesem Angriff auf Karabach und der Einnahme von Karabach ist es ja tatsächlich direkt zu dieser Geomining-Konferenz gekommen. Einen Monat später feierst du diesen Sieg. Es wurde ja ganz offensichtlich, ganz öffentlich auf dieser Bergbaumesse gefeiert. Hurra, wir haben Karabach zurück und jetzt werden diese Erden, diese Rohstoffe, die wir da finden, einen ganz wichtigen Anteil am Aufbau dieser Region und der Wirtschaft des Landes Aserbaidschan spielen. Und sowas habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet und auch noch nie erlebt. Also wir waren überrascht, dass Botschafter und Repräsentanten aus aller Herren Länder, 44 Länder waren bei dieser Bergbaukonferenz anwesend, Botschafter aus den ganzen Staaten, die mit Limousinen vorgefahren sind, mit den kleinen Fähnchen, die man vorne kennt, die über den roten Teppich gelaufen sind. Das war eine richtig ein Staatsakt dort. Und mittendrin, auch die deutschen Wirtschaftsvertreter. Auch Tobias Baumann, der die Auslandshandelskammer dort in Baku für Deutschland führt und der im Interview dann doch ziemlich interessant offen über seine Meinung zu Bergkarabach geredet hat. Der hat gesagt, dass ja, diese neu eroberten Gebiete für uns Europäer, für unsere Wirtschaft, den Abbau von den Rohstoffen, die wir für die Energiewende und E-Mobilität brauchen, total eine Chance sei und dass wir uns da besonders früh engagieren sollten, weil es sich richtig lohnt.
Wir finden hier das, was wir eben für die Zukunft brauchen. Und für die Zukunft brauchen wir eben Metalle für die erneuerbaren Energien, im Automobilsektor, für die Elektromobilität. Und viele der Vorkommen liegen in den zuvor besetzten Gebieten, die jetzt erschlossen werden und die jetzt nach und nach auch in die aserbaidschanische Wirtschaft integriert werden. Und ich würde mich freuen, wenn das sowohl bei der deutschen Wirtschaft wie auch bei der deutschen Politik mehr in den Gesichtskreis rücken würde.
Das hat er völlig ungeniert gesagt. Ich habe dann auch nachgehakt, was denn die Menschenrechtssituation so in dem Land bedeutet. Und da hat er ja erstmal rumgelacht und gemeint, er kennt sich da nicht so gut aus. Und ja, also Aserbaidschan sei ja nicht so schlimm. Und die Menschen dort hätten gar nicht so das Interesse, sich in Parteien zu organisieren und zu wählen. Und da werden doch Menschen nicht auf offener Straße erschossen.
Das Thema Menschenrechte ist nicht so ganz einfach hier. Ne? Ich kenne mich nicht gut aus, muss ich jetzt gestehen. Ne? Ich habe mich da nicht wirklich drum gekümmert. Der Aliyev, der geht nicht rum und vergiftet irgendwelche Oppositionellen in England oder Deutschland, ne? Oder lässt die erschießen oder auf offener Straße abmurksen. Das passiert hier nicht. Ne?
So. Also all die Dinge, die wir eigentlich dokumentieren können, die die Menschenrechtslage dort betreffen, hat der einfach weggeredet.
Wie ist denn die Menschenrechtslage dort in Aserbaidschan? Konntet ihr dort mit Menschen darüber sprechen?
Was tatsächlich ein journalistischer Erfolg war, war, dass wir nicht nur auf diese Bergbaumesse gehen durften, sondern dass man uns dann auch eingeladen hat, tatsächlich in eine dieser Minen zu fahren, die die Rohstoffzukunft des Landes dort sichern sollen. Und dann sind wir Richtung Karabach ins Grenzgebiet gefahren, haben dort diese Mine, die eben, wo jetzt vor allem Kupfer und Gold produziert wird, besichtigt, haben dort mit Menschen gesprochen. Und es war ganz interessant. So einerseits darfst du jetzt in diese Region fahren und da bist du als Investigativjournalist erstmal total begeistert, boah, cool, mal ganz gespannt, was da rauskommt. Dann lernst du die Leute kennen, die Bergbauarbeiter dort vor Ort, die Ingenieure, die erzählen dir, ja, unser Land hat große Chancen im Bereich der Rohstoffversorgung für Europa und Europa sollte hier investieren und uns Technologie liefern und unsere Produkte kaufen.
There's a big potential in Azerbaijan and I think some foreign investors may focus on this as well. It's a very high potential place.
Aber wenn du nur fragst, was wie, ich sag mal, wie grün ist der Baum da drüben? Sagen die sofort, nee, nee, das kann ich nicht sagen. Ist da eine Wolke? Nein, nein, das kann ich nicht sagen. Also es ist ganz klar, dass die eben ihre Skripte haben, dass denen gesagt wird, in meiner Wahrnehmung, was sie sagen dürfen und vor allem, was nicht. Die haben dir erzählt ein bisschen was über die Geschichte, dass in dieser Mine tatsächlich, da waren die auch ganz stolz, einen deutschen Journalisten da zu haben, dass in dieser Mine, in der wir uns da bewegt haben, vor über 100 Jahren die Siemens-Brüder tatsächlich schon Kupfer abgebaut haben und mit diesem Kupfer die Telefonleitungen für das Zarenreich produziert haben. Also das durften sie uns erzählen und den alten Stollen zeigen, wo eben früher vor 100 Jahren die deutschen Bergbauleute rein und raus geklettert sind, um das Kupfer rauszuholen. Aber irgendwas über, ich sag mal, die Lage der Menschen, was mich interessieren würde, wie es den Menschen dort geht, was dieser Krieg für die Leute auch bedeutet hat oder das einfache Leben, also alles neben dem Skript, durften sie nicht sagen. In meiner Wahrnehmung war das einfach eine Art von Zäsur. Aber es sollte nicht überraschen. Ich meine, Aserbaidschan ist ein Land, das irgendwo ganz am Ende der Pressefreiheitsrankings von Reporter ohne Grenzen beispielsweise steht. Es ist ein Land, wo es keine freie Presse gibt, wo diese Art der Arbeit, die wir hier machen und die wir auch dort gemacht haben, völlig undenkbar und unmöglich wäre.
Woran habt ihr das sonst noch gemerkt bei den Recherchen dort vor Ort im Land?
Naja, grundsätzlich probier mal eine Kamera rauszuholen irgendwo auf der Straße in Baku. Das ist 321 Polizei. Es ist ein Polizeistaat. Es ist eine Autokratie, eine Diktatur. Es ist eine Scheindemokratie, die sich eben am Leben hält. Einerseits durch das Geld, das sie durch uns verdienen, durch Öl und Gas. Und jetzt in Zukunft eben auch möglicherweise kritische Rohstoffe, aber eben auch dadurch, dass sie die Bevölkerung im Zaum hält. Das heißt, dass sie den Leuten gewisse Freiheitsrechte nicht geben, dass sie freie Presse und Medien unterdrücken, dass es dort keine freien Zeitungen, keine freien Medien, kein freies Internet gibt. Und deswegen haben wir uns auch dort ganz am Anfang mit Khadija Ismailova, einer Bloggerin, einer Journalistin, einer der wenigen, die ihr Leben aufs Spiel setzt, so muss man es sagen, um letztendlich Ihrem Beruf, also Journalismus, nachzugehen, getroffen. Und nur allein das Treffen war schon abenteuerlich. Also ich kann mich erinnern, das war stundenlanges Hin- und Her-Nachrichtenschreiben, bis man sich dann eben verabredet hat, sich in der Lobby dieses Ultraluxus-Fünf-Sterne-Hotels zu treffen. Dann sind wir in der Lobby, sehen diese Frau, gehen auf sie zu und in dem Moment, wo wir gerade mal Hallo sagen wollen, die Kamera läuft schon bei mir in der Hand, kommen plötzlich Männer und sagen, stopp, 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 Kamera aus. Kaum steigen wir in den Aufzug, kaum sind die Türen des Aufzugs zu, sagt sie, schalt die Kamera wieder ein, ich lasse mir nichts verbieten.
It's difficult to live with the feeling that someone shut you up.
Und dann diese Stunden mit ihr und ihre Erzählungen, ihre Berichte über ihre eigene Erfahrung, über ihr Leid. Zu dem Zeitpunkt, als wir mit ihr gedreht haben, stand die unter Reiseverbot. Die durfte ihre krebskranke Mutter, die dann an Krebs gestorben ist, in der Türkei nicht besuchen fahren, die dort im Krankenhaus war, weil sie unter Reiseverbot war. Weil sie wegen ihrer Arbeit bestraft wurde, jahrelang im Gefängnis saß und dann nicht raus durfte. Sie hat erzählt, dass ihre Wohnung verwanzt wurde, dass sie auf der Toilette gefilmt wurde, dass sie beim Sex mit ihrem Freund gefilmt wurde. Noch dazu in einem muslimischen Land, wo außereheliche Beziehungen ein No-Go sind. Damit hat dann mutmaßlich die Regierung ja versucht, sie zu erpressen. Aserbaidschan ist ein Land, das seine Macht auf der Unterdrückung der Bevölkerung aufgebaut hat. Es ist kein Geheimnis, dass es dort Dutzende, wenn nicht Hunderte politische Gefangene gibt, dass die Menschenrechte mit Füßen tritt, wo die Opposition unterdrückt wird, wo die freie Presse unterdrückt wird, auch gewaltsam.
Und trotzdem sitzt Aserbaidschan im Europarat.
Aserbaidschan sitzt tatsächlich im Europarat, also so gesehen dem Hohen Haus der Menschenrechte in Europa.
Und was genau können die da bewirken?
Der Europarat wurde 1949 gegründet, nach der Shoah, nach dem Holocaust, nach dem Zweiten Weltkrieg, um eben zu verhindern, dass sowas in Europa nochmal passiert. Und dazu gehört, dass eben alle Länder, die rund um Europa sind, die Anrainer, mit an Bord geholt werden, um ja den Wunsch nach den allgemein geltenden Menschenrechten international durchzusetzen. Einzige Voraussetzung für diese Mitgliedschaft ist, dass es eine Demokratie ist, wo die Menschenrechte halbwegs gelten. Und als solche möchte Aserbaidschan nach außen hin wahrgenommen werden.
Nach dem, was du erzählst, ist Aserbaidschan das allerdings nicht. Wieso sind sie trotzdem dabei im Europarat?
Aserbaidschan ist über Jahre dadurch aufgefallen, dass das Land vor allem im Europarat, aber auch in den Landesparlamenten Abgeordnete mit Geld, Geschenken und Reisen und anderen Annehmlichkeiten bestochen hat, letztendlich politischen Einfluss gekauft hat.
Wie kann das sein?
Das Ganze ist zum ersten Mal aufgefallen, als Christoph Stresser, der damalige stellvertretende Leiter der deutschen Delegation im Europarat, einen ganz einfachen Bericht zur Abstimmung in den Europarat eingebracht hat, der nichts anderes feststellen wollte als, in Aserbaidschan gibt es politische Gefangene. Das ist kein Geheimnis, das wissen wir alle, das ist ganz normales Alltagsgeschäft im Europarat.
Und er hat das in diesem Bericht dann natürlich belegt.
Natürlich. Und diesen Bericht eingebracht, vorgetragen und wurde dann in einer emotionalen Abstimmung, in einer Debatte, worum gebrüllt und rumgeschrien wurde.
Aber reden wir bitte schön auch über die Menschen, die in den Gefängnissen sitzen.
Und dann wurde dieser Bericht tatsächlich niedergestimmt. Und danach lagen sich die Leute dort in den Armen. Man hat gefeiert. Der Vertreter von Aserbaidschan im Europarat hat laut geschrien, das ist nicht Ihr Europarat, Herr Stresser, das ist unser Europarat. Also das sind Szenen, die man sich in einer europäischen Institution, in einer Menschenrechtsorganisation nicht vorstellen kann.
Einer der bemerkenswertesten kam vom damaligen Leiter der Delegation Aserbaidschans, der aufsprang, sich zu Wort meldete auf Englisch, This is not the Council of Mr. Stresser, this is our Council of Europe.
Das war eine Zäsur in der Geschichte des Europarats, dass so offensichtlich eine Schieflage entstanden ist. So, dass eben der Christoph Stresser gesagt hat, ich kann nicht nachvollziehen, was da passiert ist, aber das kann nicht mit sauberen Dingen also so über die Bühne gegangen sein.
Das hat mich persönlich auch fertig gemacht. Und es hat lange gedauert, bis ich darüber weg war.
Was damals aufgefallen ist, war nicht belegbar. Es war damals einfach nur, sind die jetzt alle verrückt geworden? Und der erste Verdacht war, okay, wie kann das hier mit rechten Dingen zugehen? No way, dass die Leute, die da abgestimmt haben, das waren ja Vertreter aller Parteien, fraktionsübergreifend, die gesagt haben, das, was die Wahrheit ist, ist eine Lüge. Und da war eben der Verdacht, da muss was hinter den Kulissen gelaufen sein.
Das sind ja dann aber bisher nur Vermutungen, Verdächtigungen. Gibt es dafür auch Belege?
Das Skurrile bei diesem ganzen Fall um die Korruption aus Aserbaidschan ist, dass nichts direkt aufgeklärt wurde durch Ermittlungsbehörden, sondern nur als Beifang. Ein Beifang aus den Panama Papers hat zu einem ersten strafrechtlichen Ermittlungsverfahren in Italien geführt. Als Beifang dieses Ermittlungsverfahrens ist dann 2021 ein Ermittlungsverfahren gegen drei damalige Bundestagsabgeordnete, die eben auch im Europarat saßen, eröffnet worden. Die deutschen Behörden haben lange auf sich warten lassen. Also über Jahre hinweg gab es die Anschuldigungen, die ersten Aufdeckungen der Kaviar-Diplomatie, also wo eben Geld an europäische Abgeordnete gezahlt wurde, um Einfluss zu kaufen aus Aserbaidschan. Belegt mit Überweisungsbelegen und so weiter.
Wieso ist es eine Kaviar-Affäre?
Kaviar und Teppiche sind so, ich sag mal, die ganz normalen Gastgeschenke, die man in Aserbaidschan bekommt. Und ein Land, das hier in Europa Einfluss auf politischer Ebene über Jahre hinweg bis heute erkauft hat.
Also, wenn über diese Gastgeschenke hinaus Menschen Geld bekommen haben, was heißt das jetzt konkret?
Dass auf Wahlbeobachtungsmissionen vor allem die eben die demokratische Legitimität des Regimes in Baku zertifizieren und belegen sollen, die Mitglieder bestochen wurden, dass denen Geld gegeben wurde, Geld überwiesen wurde über komplexe Briefkastensysteme, aber auch einfach Geschenke gemacht wurden.
Bleibt es also bei individuellen Konsequenzen oder gibt es da auch strukturelle Veränderungen?
Im Europarat wurde vor 3 Wochen die aserbaidschanische Delegation die Akkreditierung entzogen, mal für ein Jahr.
Was heißt
auch
das?
Eine Folge der Recherchen da rund um die Aserbaidschan-Affäre. Das bedeutet faktisch, dass die Delegation in der parlamentarischen Versammlung, also die Vertreter von Aserbaidschan, jetzt ein Jahr lang nicht teilnehmen dürfen. Also so, als ob man dir den Hausausweis entziehen würde. Man muss sich ja grundsätzlich fragen, warum ist Aserbaidschan überhaupt Mitglied im Europarat? Es ist nicht nur, um ein gutes Image zu kaufen oder gute Stimmung oder irgendwelche Menschenrechtsabstimmungen zu verhindern, sondern es ist am Ende auch im Interesse von uns. Das ist das Skurrile dabei. Wir wollen, dass Aserbaidschan Teil des Europarats bleibt. Wir wollen, dass Aserbaidschan wirtschaftliche Beziehungen weiter zu Europa ausbaut sogar. Ursula von der Leyen hat ein Rohstoffabkommen mit Aserbaidschan unterzeichnet. Aliyev und Scholz haben sich gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz getroffen und beraten.
Also Aserbaidschan ist im Europarat, obwohl es Menschenrechtsbedenken in diesem Land gibt und es gibt Wirtschaftsinteressen und belegte Fälle von Korruption. Und du sagst jetzt, die sitzen nur deswegen dort, weil es diese Wirtschaftsinteressen gibt an den Rohstoffen in Aserbaidschan. Lässt sich das irgendwie belegen?
Es gibt keinen großen Außenhandel, es gibt keine großen wirtschaftlichen Investitionen von uns in Europa in Aserbaidschan. Das, was für uns eine Rolle spielt in der Beziehung mit Aserbaidschan, ist der Rohstoffhunger der europäischen Wirtschaft und Industrie. Wir brauchen das Öl und Gas und wir brauchen demnächst die kritischen Rohstoffe.
Und wenn wir uns jetzt fragen, mal ganz abgesehen davon, dass dieses Land in europäischen Institutionen sitzt, wenn wir mal auf diesen Handel schauen und merken, vielleicht sollten wir uns aus ethischen Gründen überlegen, ob das der richtige Handelspartner ist. Gibt es da eigentlich Alternativen?
Die große Herausforderung der Rohstoffkrise für unsere Energiewende ist, dass die großen Märkte, wie beispielsweise Chile als Bergbauland, zum größten Teil ausverkauft ist. Andere Länder, allen voran China, haben den Weltmarkt leer gekauft, die haben Claims überall auf der Welt, auf jedem Kontinent zusammengekauft und eben auch die Raffinerieindustrie, also die Aufbereitung der kritischen Rohstoffe, komplett an sich gerissen. China produziert heute mehr kritische Rohstoffe als die gesamte Welt zusammen. Und besonders bei den seltenen Erden, bei Lithium, bei Kobalt und so weiter, kontrollieren die nahezu 100% der Weiterverarbeitungsschritte. Das heißt, jetzt müssen wir in die Welt schauen und gucken, wo kriegen wir denn die Sachen her? Und dann kommen eben letztendlich Länder wie Aserbaidschan, nicht nur die, auch Usbekistan, Turkmenistan, sind alles potenzielle Rohstoffpartner für die kritischen Rohstoffe, die ernsthaft für uns jetzt in Betracht gezogen werden müssen. Wir müssen uns eigentlich immer fragen, welchen Preis sind wir bereit zu zahlen, juristisch, wirtschaftlich, moralisch, ethisch, um unseren Wohlstand, unsere Arbeitsplätze hier zu wahren. Und deswegen finde ich auch Aserbaidschan so besonders interessant, weil Aserbaidschan ist kein Land, wo ich sagen würde, das ist ein Failed State. das ist ein Terrorstaat wie Iran oder Pakistan oder so, sondern Aserbaidschan ist ein Land, das politisch für uns gar nicht so unpraktisch ist.
Also ein Dilemma. Wir brauchen diese Rohstoffe, um die geplante Energiewende angehen zu können, aber gleichzeitig gibt es wenige von diesen Rohstoffen auf dem Markt und wenn, dann in Ländern mit zweifelhaften Menschenrechtssituationen, sage ich mal. Und dann ist Aserbaidschan unsere beste Option?
Also wir sind im Bereich der Rohstoffkrise, sind wir relativ aufgeschmissen. Also das muss man einfach so sagen. Wir kriegen die Rohstoffe nicht von den Ländern, die für uns die idealen Partner sein werden. Und es wird sich in naher Zukunft sicherlich nicht ändern. Die große Herausforderung für uns ist ja eigentlich die Frage nach der Lösung.
Und die ist gerade nicht in Sicht. Danke, Daniel.
Danke fürs Zuhören.
Das war unsere FKM-Folge zum ARD-Thementag Hashtag unsere Erde, Kampf um Rohstoffe. Mit dem Filmemacher Daniel Harrig. Die Doku-Reihe dazu findet ihr in der ARD-Mediathek und den Link in den Shownotes. Morgen wird's bei 11KM glamourös. Kurz vor der Oscarverleihung schauen wir hinter die Kulissen des Hollywood-Business. Folgenautorin ist Leonie Hartke. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Güttler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Macht's gut, bis morgen.